Wir sind dabei, wieder einmal zu wiederholen, die großen Schöpfungszustände, die großen Schöpfungstage, die planetarischen Entwicklungsstufen, basierend jetzt auf den Vorträgen Steiners, wo er sehr imaginativ geschildert hat, diese planetarischen Zustände. Er hat das ja immer wieder von verschiedensten Seiten geschildert, also schriftlich in der Geheimwissenschaft, im Umriss sehr ausführlich. Dort ist es so, wie soll ich sagen, sehr genaue, sehr detailreiche, man könnte fast sagen, technische Beschreibung des ganzen Ablaufes. Da ist es eine sehr imaginative Schilderung. Und wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei dem alten Sonnenzustand. Davor hatten wir den alten Mondzustand beschrieben, haben beschrieben, wie Abel den alten Saturnzustand. Der alte Saturnzustand, sagten wir, da entsteht die Wärme als Opfergabe, als Opfertat der Throne, der Geister des Willens, indem die ihren Willen hin opfern, entsteht das, was dann nach außen hin später als Wärme erscheint. Und sie opfern es hin, höheren Wesenheiten, den Cherubim. Das Wesen des Opfers ist es zunächst einmal, einem Höheren etwas darzubringen, höheren Wesenheiten etwas darzubringen. Und das machte dann die Wärmesubstanz des alten Saturn aus und etwas anderes gab es im Grunde nicht. Und noch etwas ging aus dem Prozess hervor, die Zeit. Es gab also vor dem alten Saturn, das Wort ist aber eigentlich schon falsch, gab es die Zeit nicht. Zeit ist also etwas Entstandenes und ist entstanden in wesenhafter Form. Alles entsteht im Grunde in wesenhafter Form. Wenn man wirklich auf den Kern der Dinge geht, der ganzen Naturerscheinungen, von allem eigentlich geht, findet man immer Wesenheiten letztlich. Also im Grunde die eigentliche Realität zum Horror der Materialisten sind Wesenheiten. Und aus ihrem Zusammenspiel ergeben sich dann bestimmte Wirkungen, bestimmte Erscheinungen, bis dahin, dass wir dann so eine äußere Erscheinung haben, die wir Materie nennen und die wir angreifen können und auf der wir spazieren gehen können. Aber darunter liegt namentlich auch in allem Materiellen die Kraft der Throne, die Kraft der Geister des Willens. Die setzen ihre Arbeit nämlich immer weiter fort. Es ist also auch nicht so, dass diese Opfertat der Throne auf dem alten Saturn endet, sondern sie setzt sich bis in unsere heutige Zeit fort und sie bilden immer man könnte sagen, die materielle Grundlage der Welt, der Schöpfung in jedem dieser planetarischen Zustände. Also ganz im Untergrund ist immer dieses Saturnfeuer irgendwo. Auch hinter der festen Materie steckt es, wie man heute aus der Physik sehr genau weiß, hinter dem, was wir Atome oder Elementarteilchen oder wie immer nennen, steckt eigentlich ungeheure Energie. Das ist eigentlich diese Wärmekraft, die dahinter steckt. Die ist die eigentliche Realität und die strahlt dann von gewissen Zentren aus, bleibt aber gefangen in einem gewissen engen Raumbezirk und das ist dann das, was als Atome und dergleichen erscheint. Aber in Wahrheit steckt dahinter ungeheure Energie. Heutzutage, wie wir wissen, können wir das mit der Kernkraft und dergleichen ein bisschen was davon freisetzen. Halt nicht immer zum Heil der Menschheit, aber da wird etwas entfesselt von diesen Kräften der Drohne, letztlich, die da dahinter stecken. Also das dauert fort. Es kommt dann auf der alten Sonne aber etwas Neues dazu. Es kommt dazu, dass es jetzt andere Wesenheiten gibt, die diese Opfertat der Throne beobachten, sich, man könnte sagen, erfreuen an diesem Anblick, eigentlich ganz begeistert sind von diesem Anblick der Opfertat der Throne und sie versuchen, das jetzt auf ihre Art in einer gewissen Weise nachzuahmen, indem sie so etwas entwickeln wie eine schenkende Tugend nennt das Rudolf Steiner. Die schenkende Tugend, die jetzt die Geister der Weisheit entwickeln. Es ist ein Unterschied zwischen Opfer und dem Schenken. Opfertat im ursprünglichen Sinn heißt etwas an die höheren Mächte hingeben. Etwas schenken heißt, etwas an unter mir stehende Wesenheiten hingeben. Das heißt, einen Teil meines Wesens, was anderes gibt es zunächst gar nicht, also Sie können einen Teil Ihres Wesens verschenken an die Wesenheiten, die unter Ihnen stehen. Und das machen die Geister der Weisheit, die Kyriotetes auf der alten Sonne. Und aus diesem Prozess des Sich-Verschenkens treten hervor die Erzengel, die Archangeloi. Auf dem alten Saturn sind die Archai, die Urengel, entstanden als die wesenhafte Zeit selbst. Jetzt entstehen die Erzengel, machen hier auf der alten Sonne ja in Wahrheit ihre Menschheitsstufe durch. Das heißt, sie entwickeln ihr Ich. Das heißt, man kann wirklich sagen, sie beginnen in dem Moment ihre eigene Wesenhaftigkeit zu entwickeln. Denn von wirklich eigenen Wesen kann man nur dann sprechen, wenn sie was Geistiges in sich tragen. Das heißt, wenn sie zumindest den Ich-Funken in irgendeiner Form in sich tragen. Wenn man von Elementarwesen spricht oder so, oder Elementargeistern, dann sind das eben keine selbstständigen Wesenheiten zum Beispiel, weil die haben kein eigenes Ich. Die stehen dadurch immer in einer gewissen Abhängigkeit oder viel stärkeren Abhängigkeit von den über ihnen befindlichen geistigen Wesenheiten, die sie lenken. Sie sind in gewisser Weise Glieder dieser geistigen Wesenheiten, Ausführungsorgane. Also so wie unsere Finger und Hände eben auch nicht selbstständig was tun, sondern unser Ich brauchen, das ihnen die Impulse gibt.
Das heißt, dass die formlos sind.
Richtig, zumindest geben sie sich nicht eine eigene Form, die ihrem Ich entspricht.
Sondern,
genau, richtig. Das heißt, insofern sie geformt auftreten oder sogar formend wirken, wie zum Beispiel die Gnome oder so, also die Erdwesen, die entwickeln schon sehr starke Formkräfte, aber das kommt eben nicht aus ihrem Ich, weil das haben sie nicht, sondern sie sind nur Vermittler von Kräften. Sie sind also so wie die Finger und Hände höherer geistiger Wesenheiten, die halt hier in der Erde wühlen und schaffend, plastizierend tätig sind.
Sie müssen sich an die Umgebung anpassen,
einerseits, und andererseits an die Impulse, die auch von den geistigen Wesenheiten kommen, die sie eigentlich lenken und steuern, die ihnen also die Richtung weisen, könnte man sagen. Selbstständig können sie das nicht entscheiden. Sie haben trotzdem eine gewisse Intelligenz in sich. Aber so wie wir oft bestimmte Handlungen ganz automatisch machen können und nicht immer nachdenken müssen, wenn ich nur schreiben tue, eine Tätigkeit, die wir mal gelernt haben als Kind, aber wenn ich schreibe normal, denke ich nicht mehr, wie muss ich denn das jetzt machen? Das geht eigentlich von selber, manche Leute können überhaupt sehr aus dem Handgelenk schreiben, geht fast automatisch. Und was dann meistens zu einer nicht sehr schönen Handschrift führt. Die ist zwar ausgeschrieben irgendwo, aber ob man es lesen kann, ist ein anderes Kapitel. ja. Ich meine, der Umsteiner gibt ja manchmal sogar die Anregung, einmal die Handschrift so zu üben wieder, dass man wirklich bewusst, aufmerksam verfolgt das Bild, das da entsteht. Also wieder einmal das Bewusstsein damit zu verbinden mit dem Schreiben, ist eine ganz gute Übung. Weil das auch eine Übung ist, überhaupt unbewusste Tätigkeiten, die wir ja sehr viele machen, vieles läuft unbewusst, ins Bewusstsein zu heben und dadurch bewusst mit dem wachen Ich durchdringen. Also es gibt viele unbewusste Tätigkeiten und oder wenn man über unebenes Gelände läuft, oder ich habe derzeit die Geschichte öfters in Wald, kann man im Dunkeln völlig sicher durch einen Wald laufen, wenn nicht gerade eine Fallgrube dort ist und man nicht einfach vor eigener Angst und Hemmung und Angst zu fallen oder zu stürzen, sich selber alle Instinkte unter Anführungszeichen erlaubt, dann wissen die Füße selber, was tun müssen. Ich brauche gar nicht sehen, es kann stockdunkel sein, die Füße spüren den Boden Und die ganze Verarbeitung sozusagen des Laufens und das alles läuft an unserem Bewusstsein in Wahrheit vorbei. Nur wenn ich anfange, es mit dem Bewusstsein dann zu begleiten, dann liege ich wahrscheinlich meistens auf der Nase, weil wir vom Bewusstsein her total überfordert sind. Oder denkt man ans Radfahren oder so. Wenn man es einmal lernt, ist alles schwierig. Wenn man es einmal kann, geht es ganz von selber. Und wenn jemand fängt dann an nachzudenken, was tue ich denn jetzt eigentlich, dann picke ich sicher im nächsten Baum drinnen. Also, aber so gibt es viele Dinge, die schon ganz von Natur auf bei uns unbewusst ablaufen. Also wo das Ich nicht dabei ist. Und das heißt, die Gnome zum Beispiel, wenn sie in der Erde gestaltend wirken und so, haben auch sehr viele Kräfte, die gar nicht unmittelbar jetzt begleitet werden vom Bewusstsein der höheren Wesenheiten, sondern die auch so sozusagen unbewusst ablaufen. Nur da drin liegt die Intelligenz, die früher einmal von den höheren Wesen in sie hineingelegt wurde. Und die wird dann tätig, so wie eben eine gewisse Intelligenz in unserem ganzen Gliedmassensystem, in unserem Bewegungsapparat drinnen liegt. Und wir brauchen kein Bewusstsein, um damit umzugehen. Also das funktioniert. Und es funktioniert am besten sogar, wenn wir es aus dem Bewusstsein entlassen können. Auch, weiß nicht, wenn wir als Schauspieler jetzt trainieren, uns besser und harmonischer zu bewegen, andere Bewegungsformen anzunehmen. Wirklich gut funktionieren wird es dann, wenn wir nicht mehr nachdenken müssen, welche Übungen habe ich da gemacht, Temperamentsübungen, Gestikübungen, wenn ich jedes Mal nachdenken muss, fragende Geste, muss ich so machen, dann wird die Geste immer sehr hölzern und unecht wirken. Ich kann nur durch die Übungen es trainieren und es dann wieder versinken lassen und dann kommt es von selber halt in größerer Form heraus. Während wenn ich es nicht trainiert habe, dann machen die Redner immer irgend sowas.
Das ist das gute Wort, dass es in Fleisch und
Blut. Es muss in Fleisch und Blut übergehen, richtig. Richtig. Und so ist der Prozess also mit den Elementarwesen und mit den Impulsen, den sie von den höheren Wesenheiten hereinbekommen. Es geht sozusagen ihnen auch in Fleisch und Blut über. Das heißt, sie können dann schon sehr wohl auch aus eigenem heraus sehr intelligent handhaben, obwohl sie kein Ich haben.
So waren die Menschen früher, also in den alten Zeiten, mehr von den Elementarwesen besetzt.
Ja, sagen wir so, von anderen zumindest. Ich meine, heute sind die Naturelementarwesen überhaupt sehr stark zurückgedrängt, in den Städten überhaupt. Da haben sie kaum mehr einen Raum und daher sind sie aber auch aus den Menschen sehr stark zurückgedrängt. Und es setzen sich mehr und mehr, namentlich in unserer Zeit, arimanische Elementarwesen in unserem Wesen fest, beziehungsweise teilweise schaffen wir solche auch. Also diese Elementarwesen, da sie ja selber kein Ich, nichts Geistiges in dem Sinn haben, können sie sich ja nicht selber schaffen. Also sie müssen geschaffen werden und wir schaffen, ohne dass wir es bemerken und ohne dass wir es wissen, durch unser Tun ununterbrochen Elementarwesen. Im Grunde zum Beispiel bei jedem Gedanken, den ich fasse, bei jedem Gefühl, das sich in mir bildet, das in mir lebt, erschaffe ich Elementarwesen. Und sie verschwinden auch wieder. Also manchmal kann das sehr schnell gehen. Das Elementarwesen sind teilweise sehr wandelbar. Gerade die Gnomartigen, also die mit dem Erdelement, also mit dem Festgestalteten, mit dem Geformten zu tun haben, die sind in einer dauernden Veränderung aber begriffen. Also das sind Formen, die sie ununterbrochen verwandeln und auch von der Zahl her. Es sind 10 und ich schaue sozusagen im nächsten Moment hin mit dem hellsichtigen Blick und plötzlich sind es 20 und dann sind es nicht mehr 5 und also die lösen sich auf, vereinigen sich, das ist was sehr Bewegliches. Ich meine, das Bild mit den Zwergen und mit den Zipfelmützen ist schon ein gutes imaginatives Bild, auch vor allem diese alten Gesichter und die Bärte und so drücken halt einfach aus, dass sie etwas in ihrem Wesen sehr steifes, sehr altes irgendwo auch drinnen haben, einerseits. Aber andererseits, sie können sich sehr leicht vervielfältigen oder wieder verschwinden von der Zahl. Also sie sind teilweise sehr flüchtige Erscheinungen auch, könnte man sagen. Aber die Erzengel jetzt, die sich aus der alten Sonne herausbilden, die werden in wesenhafter Form jetzt geschaffen. Sie sind vorbereitet schon auf dem alten Saturn, aber jetzt bekommen sie ja Ich und dadurch werden sie eigenständige geistige Wesenheiten. Also ab dem Moment ist der schöpferische Funke auch in ihnen. Das heißt, sie haben die Kraft, sich bis zu einem gewissen Grad selbst zu gestalten, aus sich selbst heraus zu gestalten, obwohl, wie wir wissen, die Abhängigkeit bei all diesen Hierarchien von den darüberstehenden Hierarchien weit, weit größer ist als bei Menschen. Wir sind die Ersten, die sich bis zu einem gewissen Grad wirklich ganz befreien können von diesem Einfluss. Nicht dauerhaft, wir müssen immer wieder den Kontakt suchen, aber aus der Freiheit, wir können uns eben auch komplett trennen. Wir haben öfter davon gesprochen, den Menschen zeichnet aus, dass er sich einerseits mit den höchsten Hierarchien verbinden kann, bis zur Trinität hinauf, und dass er sich andererseits auch ganz davon abschließen kann. Er kann sagen, geistige Welt interessiert mich im Moment nicht, ich konzentriere mich ganz auf mich selbst. Also diesen großen Wechselschlag, wir brauchen beides. Darin liegt unsere Freiheit. Wir können uns ganz abschließen von der über uns stehenden geistigen Welt und können uns eben gerade darum aus Freiheit, aus freiwilligen Entschluss, aber auch ganz bis in die höchsten Höhen im Grunde öffnen. Ich meine, bis in die höchsten Höhen, das dauert halt noch. Aber potenziell ist das auf jeden Fall drinnen. Und wir gehen da darum auch, etwa wenn wir das Leben zwischen Tod und neuer Geburt betrachten, steigen wir eine sehr, sehr hohe Bahn auf. Während die anderen geistigen Wesenheiten, die anderen Hierarchien, die Engel, die Erzengel, die Urengel und so weiter, was es da gibt, die machen so kleine Auf- und Abbewegungen in Wahrheit mit. Aber keines dieser Wesen steigt so tief herunter wie wir in die Geistferne, und kann aber auf der anderen Seite auch nicht viel höher steigen. Also das heißt, in dem Leben der Engel, der Erzengel, ist zwar auch ein gewisser Rhythmus mit einem Ab und Auf drinnen, aber der ist viel, viel flacher als bei uns. Das ist ein bisschen tiefer sinken und ein bisschen höher steigen. Bei uns, wenn wir diese starke Polarität vom irdischen Leben und geistigen Leben nach dem Tod nehmen, da einmal sind wir ganz unten und einmal sind wir ganz oben. Und zwischen dem geht's durch. Und auch hier, wenn wir ganz unten sind, können wir aber aus Freiheit gewisse Impulse von ganz oben hereinholen durch unser Ich. Also wir sind schon ein Sonderfall, wobei man natürlich fairerweise dazu sagen muss, jede dieser Wesenheiten, die ihre Menschheitsstufe durchmacht, sind immer ein Sonderfall. Es ist sogar so, dass man sagen muss, die Wesenheiten, die während einer bestimmten planetarischen Entwicklungsstufe ihr Ich aufbauen, die Menschheitsstufe durchmachen, das sind die Wesenheiten, durch die mit Hilfe höherer Hierarchien etwas ganz Neues in die Welt hineingebracht wird. Etwas, was es vorher nicht gab. Dazu bedarf es immer dieser Wesenheiten, die gerade die Menschheitsstufe durchmachen. Das heißt, auf dem alten Saturn sind eigentlich die Wesentlichen die Urengel, die Achai, die dort ihre Menschheitsstufe durchmachen. Auf die kommt alles an im Grunde und die Tätigkeit aller anderen Hierarchien konzentriert sich in dem Moment auf die Achai. Weil durch die kommt dann das Neue hinein. Mit der Hilfe natürlich des Restes der geistigen Welt. Sie könnten es nicht alleine, es müssen die Bedingungen geschaffen werden. Aber die sind sozusagen das Tor, durch die das Neue hineinkommt. Oder man könnte umgekehrt sagen, das Ich ist überhaupt immer das Tor, durch das das Geistige schöpferisch hereinkommen kann. Das Ich ist immer das Tor von der Welt der schöpferischen Kräfte in die Welt des Geschaffenen, in die Schöpfung hinein. Also das Ich ist dieses Tor im Grunde immer. Und wenn wir diese Opfertätigkeit betrachten, die Throne auf dem alten Saturn machen oder die schenkende Tugend der Geister der Weisheit auf der alten Sonne, so hat das immer etwas zu tun damit, dass sie etwas von ihrem eigenen Wesen verschenken, und das heißt von ihrer Ich-Kraft. Und das ist genau die Ich-Kraft, die dann als kleiner Funke aufgenommen wird von den jeweiligen Wesen, die da die Menschheitsstufe, die Stufe der Ich-Entwicklung beginnen. Das sind eben am alten Saturn die Achai, das sind auf der alten Sonne die Erzengel, die Archangeloi, Archangeloi, Boten des Anfangs, und auf dem alten Mond, über den wir auch noch sprechen werden, aus dieser Perspektive heraus, dort sind es dann die Engel, die Angeloi. Und hier endlich einmal sind es dann wir, die das durchmachen. Und wir haben unser Ich, wie wir wissen, den Elohim zu verdanken. Die bringen die Schöpfung im Grunde dadurch in Form dieser sieben Schöpfungstage hervor, indem sie das Geistige, was sie teilweise ja bekommen von den Hierarchien, die noch weit über ihnen stehen, weil sie sind zwar die Herren der Erdenschöpfung in gewisser Weise, aber sie sind durchaus nicht alleine tätig, sondern durch sie wirken höhere Hierarchien bis zum Christus hinauf. Aber sie holen das alles durch das Tor ihres Ichs herein. Und wenn der Schöpfungsprozess weitgehend abgeschlossen ist, das heißt, wenn wir am Ende des sechsten Schöpfungstages angelangt sind, der siebente ist ja der Tag der Ruhe, wo das Ganze ausreift, innerhalb dieses siebenten Tages sind sie eigentlich so weit, dass sie ihr Ich abgeben können. Sie brauchen es nicht mehr. Sie haben dann was Höheres einfach entwickelt. Aber dadurch hören sie im Grunde auch auf, die schöpferischen Geister hier auf Erden zu sein. Denn die schöpferischen Geister zu sein heißt, etwas durch das Tor des Ich hereinholen. Das ist der Grund, warum es immer, wie soll ich sagen, bestimmte Götterwesenheiten braucht, die an vorderster Front stehen. Sage ich mal so. Wenn man jetzt nimmt die Hierarchien über den Elohim bei der Erdenschöpfung, also die, was steht denn da über die Geister der Weisheit, stehen da über die Geister der, also Geister der Bewegung eigentlich sind die nächsten, dann die Geister der Weisheit, dann die Throne und so fort, also die wir auch da kennengelernt haben. Dann könnten zum Beispiel hier auf Erden die Geister der Weisheit von sich aus alleine nicht die Schöpfung hervorbringen, obwohl sie die größeren geistigen Kräfte als die Elohim haben. Sie sind ihnen überlegen, sie sind eine ganze planetarische Entwicklungsstufe weiter, ausgereifter. Aber sie haben längst dieses Ich-Prinzip abgegeben. Das heißt, es fehlt ihnen dieses Tor, das von der Welt der schöpferischen Kräfte in die Schöpfung hinein führt. Dieses Tor fehlt ihnen. Sie sind sozusagen in einer viel zu hohen Region. Sie klingen nicht so weit hinunter, könnte man sagen. Also es braucht immer Wesenheiten, die an dieser Frontlinie stehen, wo die Welt der schöpferischen Kräfte übergeht in die Schöpfung. Dort steht die Ich-Kraft. Und wenn diese Schöpfung vollendet ist, in gewisser Weise sind sie so weit, dass sie diese Ich-Kraft abgeben können. Und sie geben sie dann ab als kleine Splitter an die Wesenheiten, die sie geschaffen haben da unten. Und die jetzt in gewisser Weise damit beauftragt sind, ihr Schöpfungswerk weiterzuführen. Im Kleinen, jetzt von vielen, vielen kleinen Zentren ausgehend, was vorher durch ein großes oder durch im Fall der Elohim durch sieben große Zentren entstanden ist. Nicht, weil wir wissen, es gibt zunächst eine Siebenheit von Elohim. Und durch den Prozess der Schöpfung, durch die sieben Schöpfungstage hindurch, sind sie so weit, dass aus den sieben eine Einheit wird. Sie entwickeln zunächst einmal aus den sieben Ichen ein gemeinsames Ich, das ist noch stärker und höher als das der sieben Einzelnen, und das können sie dann hinopfern. Das ist das Interessante. Denn wir sind nach dem gemeinsamen Bild aller sieben Elohim geschaffen. Wir sind also nicht geschaffen nach dem Bild, der eine nach dem Bild des einen Elohim und der andere nach dem Bild des anderen Elohim, sondern wir sind eigentlich geschaffen nach dem gemeinsamen Bild. Das heißt, nach diesem gemeinsamen höheren Ich, das sie entwickelt haben. Man könnte sagen, es ist eine Art Gruppen-Ich, das sie entwickelt haben. Gruppen-Ich sehr hoher Art, aber das wird wirklich ganz selbstständig und das opfern sie hin. Und wenn man es als Bild beschreiben will, sozusagen, kann man diesen großen geistigen, diese große geistige Feuerflamme dieses gemeinsamen Elohim-Ichs, kann man sich vorstellen, das zersprüht dann in viele, viele Einzelfunken. Und jeder Funke bildet die Keimzelle, aus der ein Mensch dann hervorgeht, nämlich in wesenhafter Form, also mit einem Ich begabt. Weil wir wissen ja auch, dass das eigentlich körperliche, die leibliche Natur des Menschen, die war zu dem Zeitpunkt ja schon vorbereitet. Also der Funke fällt nicht irgendwo ins Chaos nur hinein, sondern er findet da unten vorbereitet bereits das, was dann sein Körper werden wird, also sein Leib werden wird im weitesten Sinne, also nicht nur der physische Leib, sondern eben auch Ätherleib. Und Astralleib, also dass das gebildet werden kann als Wohnstätte, als irdische Wohnstätte für das Ich, das wurde vorbereitet auf den vorhergegangenen planetarischen Inkarnationen. Und so kann man sagen, das Menschenwesen wurde vorbereitet dort. Aber also auf dem alten Saturn wurde vorbereitet der physische Leib des Menschen, aber in reiner Wärmeform. Also Wärme, die aber physische Gesetzmäßigkeiten enthält. Das war dort die Anlage zum physischen Leib. Heute ist daraus das Feststoffliche geworden. Und nur halt ich ist da noch keines dabei natürlich. Also das kommt erst auf Erden hinein. Und der Prozess auf Erden ist eben der, dass diese Leibeshüllen angepasst werden müssen, diesem Ich irgendwo, also dieses Wechselspiel. Daher die primäre schöpferische Aufgabe, die wir hier haben, ist einmal diese Leibeshüllen umzugestalten. Und auf dem Weg mit, aber arbeiten wir dann auch mit an der Umgestaltung der ganzen Natur selbst. Das ist dann die erweiterte Tätigkeit. Aber anfangen tut es damit, dass das Ich an den Leibeshüllen arbeitet, schöpferisch, und dadurch sich in seiner Schöpferkraft weiterentwickelt. Da lernen wir halt dieses Türl, das Ich ist eben dieses Tor, immer weiter zu öffnen, immer mehr geistige Kräfte hereinzuholen und wirksam umzusetzen in der Welt, könnte man sagen. Und dadurch übernehmen wir die schöpferische Aufgabe, die ursprünglich die Elohim hatten. Das heißt, in Wahrheit, wenn auf Erden überhaupt noch eine gewisse Weiterentwicklung stattfinden kann, dann nur durch uns Menschen. Durch die Elohim wird das nicht mehr passieren. Die haben sich in höhere Regionen zurückgezogen. Also auf die brauchen wir gar nicht mehr warten. Ich meine, sie können uns natürlich vom Geistigen her jetzt Impulse geben, die wir durch das Tor hereinholen können. Aber sie selber können nichts mehr machen. Also wir sind namentlich hier in der Erdenwelt im gewissen Sinn in einer götterverlassenen Welt bis zu einem gewissen Grad. Ja, jetzt ist es also auf der alten Sonne so, dass die Geister der Weisheit ihre schenkende Tugend entwickeln. Also sie geben etwas hin, nach unten hin. Es entstehen die Erzengel. Die Erzengel sind im Grunde die Empfangenden. Also man könnte auch so sagen, die Geister der Weisheit rufen sich erst diese Wesenheiten hervor, an die sie etwas verschenken. Nur man darf das nicht in zeitlicher Kausalität irgendwo sehen, vorher, später, sondern es passiert eigentlich gleichzeitig. Indem sich die Geister der Weisheit verschenken, einen Teil ihres Wesens verschenken, entstehen die Erzengel, und die sind aber zugleich die Wesenheiten, die dieses Opfer annehmen. Und noch etwas, sagten wir, entsteht dabei, es entsteht das Luftelement. Während auf dem alten Saturn das Wärmeelement entstanden, steht jetzt etwas Dichteres. Dass es etwas Dichteres ist, heißt, es ist stärker in sich zusammengezogen, es ist im Grunde stärker vom Geistigen entfernt als das Wärmeelement. Es hat, wenn man so will, einen Hauch mehr von Egoismuskräften drin, wobei Egoismuskräfte da schon noch sehr vage zu sprechen ist davon, aber immerhin, alles was sich zusammenzieht, was sich verfestigt, was sich in sich beginnt zu verschließen und die Luft, indem sie eben dichter ist als die Wärme und nicht so leicht sich verstrahlt, sie dehnt sich zwar immer noch aus, aber die Wärme strahlt eben wie das Licht nach allen Richtungen, das tut die Luft nicht mehr, die Luft ist also verdichtet, das heißt sie hat mehr an den egoistischen Kräften in sich, an Hauch. Auch wenn das schon wirklich so ein Hauch ist, dass man es kaum Egoismus nennen kann. Aber immerhin, es kommt hinein, ist aber nichts Böses, weil ohne dem könnte die Gestaltung der Welt nicht vorangehen. Also das müssen wir immer sehen, wir werden das im nächsten Vortrag noch deutlicher sehen, dass Egoismus nicht einfach nur was Böses ist, sondern eine Notwendigkeit ist. Damit eine Schöpfung entsteht, muss sich Einzelnes aus dem Ganzen herauslösen, bis zu einem gewissen Grad, sonst würde ja alles immer ein ungestalteter Einheitsbrei bleiben. Und diese Herauslösung, das sich Lösen, sich Trennen vom Ganzen, ist Egoismus. Punkt. Kann man gar nicht ändern, da kommt eine gewisse Einseitigkeit hinein. Und das hängt gar nicht einmal davon ab, ob das schuldhaft ist, dass sich dieser Egoismus entwickelt oder nicht. Das werden wir aber das nächste Mal noch genauer besprechen. Da muss nämlich gar niemand in dem Sinn Schuld haben. Das ist also keine Verfehlung notwendigerweise. Und diese Erzengel, die jetzt entstehen durch diese schenkende Tugend der Geister der Weisheit, diese Erzengel, die sich verkörpern oder hüllen in eine Luftgestalt, könnte man sagen. Also die durchziehen sich wirklich mit dieser Luftstofflichkeit, die auf der alten Sonne entsteht. Die tun jetzt noch etwas. Man könnte sagen, revanchieren sich für das Geschenk, das sie bekommen haben. Und sie strahlen diese Gabe der Geister der Weisheit ihnen in anderer Form zurück. Und das ist das Licht, das entsteht. Also wir haben so das Bild gebraucht, im Zentrum sitzen die Geister der Weisheit, wenn man so will. Die Geister der Weisheit, die voller Entzücken sind, diese Opfer der Drohne zu beobachten, von dem sind sie so entzückt, dass sie auch etwas von ihrem Wesen wegschenken. So, das geht bildlich gesprochen an die Peripherie hinaus und wird ihnen von dort jetzt durch die Erzengel zurückgeworfen in Form des Lichtes. Das heißt, man kann auch sagen, in bildhafter Form, weil das, was die Geister der Weisheit ausstrahlen, das verdichtet sich zugleich zum Luftelement. Das heißt, das ist was vergleichsweise Reales, Dichtes. Zurückgeworfen wird es ihnen durch die Erzengel jetzt in bildhafter Form und das ist das Licht. Und noch etwas, sie werfen es ihnen zurück mit einer gewissen Verspätung. Haben wir auch das letzte Mal besprochen. Es ist also eine gewisse Zeitverzögerung da, weil die Erzengel erst diese Gabe der Elohim aufsaugen, in sich verdauen, verarbeiten, kann man sagen, und dann werfen sie es als Licht zurück. Und darum werden sie genannt Archangeloi, sie sind Boten des Anfangs, das heißt, sie spiegeln eigentlich immer etwas wider, was früher geschehen ist, letztlich ganz am Anfang geschehen ist. Das spiegeln sie in eine spätere Zeit hinein zurück. Und für die Geister der Weisheit hat das namentlich jetzt für ihr Bewusstsein natürlich eine Bedeutung, weil zuerst konnten sie sich nur im Grunde innerlich in sich selbst erleben, ihr eigenes Wesen in sich selbst erleben. Jetzt wird ihnen dieses eigene Wesen, das sie ja zum Teil verschenken, von außen als Licht zurückgespiegelt. Und so entsteht gerade für die Geister der Weisheit ein inneres und ein äußeres, ein inneres Erleben, ein äußeres Erleben. Und dieser Gegensatz von innen und außen, damit beginnt erst das, was wir den Raum nennen. Also der Raum beginnt in einer, ja, man kann es jetzt sagen, zweidimensionalen Weise, eben überhaupt ganz anders als unser Raum. Der besteht also jetzt darin, dass es ein Innen und ein Außen gibt. Das ist der Unterschied, der entsteht. Weil es sehr schwer vorzustellen. Also man kann es jedenfalls nicht unmittelbar in so ein sinnliches Bild im Grunde übertragen. Naja, wie geht die Geschichte weiter? Wir sind noch auf der alten Sonne. Es spielen sich alle diese Vorgänge ab. Wir kommen jetzt mehr so gegen das Ende der Entwicklung der alten Sonne, wo sich schon ankündigt der Übergang zum alten Mond. Wir wissen ja also, das Ganze passiert so, dass dann die alte Sonne in das sogenannte Pralaya verschwinden wird, das heißt in einen Zustand völliger Vergeistigung, wo sie im Grunde in den Bereich eingeht, den wir auch als Nirvana bezeichnet haben, also wo sie selbst dem hohen geistigen Schauungsvermögen entschwindet im Grunde und dann taucht es von dort wieder auf und wird dann zu dem alten Mond. Also wir stehen jetzt am Ende der alten Sonnenentwicklung, wo das langsam schon Richtung dieses Paralleias hingeht. Und da passiert jetzt etwas Neues. Es entwickelt sich eine neue Tätigkeit, die dazukommt zu der Opfertat der Throne und zu der schenkenden Tugend der Geister der Weisheit. Die Geister des Willens, die Throne, die auf dem alten Saturn gewirkt haben und bis heute fortwirken, die zeichnen sich durch ihre kräftigen Willensimpulse aus. Also die sind überhaupt die das Willensprinzip in die Welt bringen. Daher auch alles, was überhaupt schöpferische Tätigkeit ist, irgendwo hat das auch immer was mit den Thronen zu tun, weil von dort kommt der gestaltende Wille irgendwo als unmittelbare Kraft. Also von dort kriegen wir die Kraft, das wirklich umzusetzen letztlich. Das heißt, wenn wir etwas vorwärts bringen wollen in der Welt, ist in der Regel ein kräftiger Willensimpuls notwendig. Und doch ist es so, das gilt jetzt insbesondere auch für uns Menschen, wenn wir unsere geistige Entwicklung voranbringen wollen, dann können wir nicht endlos sagen, naja, ich steigere meinen Willen, werde immer tätiger und damit komme ich, also schreite ich geradlinig auf der Bahn der geistigen Entwicklung fort, sondern ab einem gewissen Punkt ist es auch notwendig, die Willenskraft zurückzunehmen, Verzicht zu leisten, darauf sie einzusetzen. Verzichten darauf, den Willen einzusetzen. No, wir kennen das ganz klar in der Meditation oder wenn ich mir Imagination aufbauen will, ich muss auch warten können darauf, was kommt. Wenn ich da ungeduldig bin, sage ich will jetzt diese Imagination erleben, dann werde ich sie verdrängen. Ich muss einmal die Konzentrationsübung machen, ich muss meine Willenskräfte anstrengen in der Meditation und dann muss ich warten können auf das, was kommt, weil sonst habe ich ja im Grunde immer nur mit meiner Willenstätigkeit zu tun und komme nie dazu, dass das Höhere in mich einziehen kann. Also ich muss ab einem bestimmten Zeitpunkt auch auf meine Willenstätigkeit verzichten können. Ich muss namentlich natürlich auch auf die, wie soll ich sagen, unwillkürlichen Willenstätigkeit ist ein Widerspruch fast in sich selbst, aber was an Triebkräften zum Beispiel, an Begierdekräften in uns ist, auf das muss ich erst recht verzichten bei der geistigen Entwicklung. Also geistige Entwicklung ist auch mit Verzicht verbunden. Ist im Übrigen eine wichtige Anregung auch für unser tägliches Leben. Also man muss nicht ununterbrochen in der Schaffenstätigkeit herumstolpern. Ist schon gut, wenn man soll nicht in der Hängematte liegen, aber man muss auch die Momente der Ruhe finden können. Viele Menschen sind heute durch eine Rastlosigkeit geplagt, die können keine Minuten dann ruhig mehr sitzen und gleich, ja, ich muss schon wieder was tun. Da kann nie was Geistiges hereinkommen. Also das vertreibt es geradezu. Wenn man so denkt, wie hat man es genannt, die Workaholics oder so. Also die berauschen sich geradezu an dem, ununterbrochen tätig zu sein. Abgesehen davon, dass wir damit eher unseren Organismus dann irgendwann einmal ruinieren, weil der das nicht aushält, weil er eben die Regenerationsphasen braucht. Aber so ist es im Geistigen noch wichtiger. Also bei der geistigen Entwicklung. Ich muss Willensübungen machen, muss Willenskräfte anspannen können, muss namentlich den moralischen Willen entwickeln können. Also gerade da die Festigkeit des Willens, daher immer die goldene Regel, 3 Schritte in der Moral auf einen in der Erkenntnis, was ganz wichtig ist. Also ich muss mich nämlich durch den Willen einmal beherrschen lernen, die Zügel in die Hand nehmen, das ist nämlich das Wichtigste. Und wenn ich das gemacht habe, dann muss ich einmal loslassen können, dann muss ich einmal warten können, was jetzt andere Wesenheiten mir zutragen. Und dazu muss ich also meine Tätigkeit zum Schweigen bringen. Also Verzicht, Resignation, wenn man so will, auf eigene Tätigkeit ist etwas sehr Wichtiges. Und dazu eben auch das Schicksalsvertrauen entwickeln. Es wird zur rechten Zeit das kommen, was notwendig ist, wenn ich mich vorher genügend vorbereitet habe. Wenn ich nur sage, das Schicksal wird schon tun, ich mache jetzt nichts, spann's mir die Hängematte auf, ich warte jetzt einmal 10 Jahre bis dahin, bitte ernährt mich gut und dann kommt die große Eingebung und da wird nichts kommen. Da wird unter Garantie nichts kommen. Also man muss tätig sein, aber dann erwarten können. Ein Künstler zum Beispiel, er muss seine Übungen machen, er muss lernen, ein Pianist muss seine Fingerübungen machen, er muss studieren, aber dass dann wirklich die große Eingebung vielleicht für einen Komponisten oder so kommt, die muss er auch erwarten können, die kann man nicht erzwingen. Wenn man, gerade im Künstlerischen, wenn es wirklich inspiriert sein soll, und eigentlich ist es erst dann Künstlerisches, das heißt, inspiriert heißt, es kommt etwas aus einer Quelle herein, die größer ist als ich, wo eben unser Ich nur das Tor ist, durch das es hereinkommt, dann muss ich aber in dem Moment meine eigenen Willenskräfte zurückhalten, nicht sagen, ja, aber ich denke mir, dass das so und so sein müsste. Dann konstruiere ich vielleicht aus dem Kopf irgendwas, irgendein Kunstwerk, oder was ich für ein Kunstwerk halte, aber das ist dann nur konstruiert, und das ist nicht inspiriert, und das ist nicht echt in Wahrheit, weil alles, was wir konstruieren, ist einfach viel zu klein, um echt zu sein. Da ist nichts echt Geistiges drinnen, da haben wir es nur mit dem abgestorbenen Geistigen zu tun, das im Verstand drinnen lebt. Nicht, weil ich predige das im Schauspiel immer wieder. Tut sich nicht vorher im Kopf alles ausdenken, wie die Rolle werden wird und was ich alles tun muss. Das ist nicht gut. Da macht man sich nur den Kopf voll mit lauter Dingen, die der eigentlichen Inspiration im Weg sind. Was ich machen muss, ich muss den Text geläufig können, da muss ich mich anstrengen, dass der gut sitzt ordentlich und das an dem nicht scheitert. Ich muss schauen, dass ich beweglich bin, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch beweglich bin. Dazu muss ich meine Übungen machen, Temperamentsübungen, weiß Gott was. Es darf nicht sein, nur weil ich ein Phlegmatiker bin, kann ich nur phlegmatische Rollen spielen. Man muss ja auch einen Zornpinkel spielen können. Also da muss ich Willen aufbringen, das ist schwer. Das zustande zu bringen, aber wenn ich diese Beweglichkeit habe, dann muss ich warten, dass die Inspiration kommt und man nicht vorher die Rolle ausdenken wollen. Wird so viel gemacht heute an den Theatern auch. Gerade im Regietheater, jetzt schimpfe ich schon wieder über das Regietheater, aber ich sage auch immer dazu, jedem seine Freiheit. Würde nie jemand behindern wollen, dass Also dass wir es machen, aber ich behalte mir jetzt vor, es nicht mehr gut zu finden. Aber jedenfalls, was tut man da? Da gibt es die sogenannte Tischarbeit, heißt es dann. Also man studiert die Rolle in dem Sinn ein, dass der Regisseur mit den Schauspielern jetzt einmal wochenlang beim Tisch sitzt und über das Stück und über die Rolle diskutiert. Um was geht's denn da und was ist alles zu berücksichtigen. Damit ist unter Garantie erreicht, dass das, was nachher als Schauspieler rauskommt, jede Natürlichkeit und jede Echtheit verliert. Es kann trotzdem spektakulär aufs Publikum wirken auf den ersten Blick, aber es ist nicht echt. Und ich schwöre euch, ich merke sofort, wenn eine Geste einstudiert ist oder ob sie inspiriert aus dem Moment ist. Der Unterschied ist verbannt. Der Unterschied ist verbannt. Bei einem spricht wirklich das Geistige, das aus der Mitte kommt mit, und beim anderen ist es eine spannende, interessante, vielleicht sogar passende Geste. Es kann durchaus passend sein. Sagt, ja, ist gut, macht eigentlich einen guten Eindruck, aber nur Geistiges spricht nicht durch. Es ist äußerlich. Es ist nur äußerliche Hülle, weil es aus dem Verstand konstruiert ist. Das gehört also weg. Ist nur so schwer, da durchzutauchen, weil ich muss erstens die Geduld aufbringen, bis die Inspiration kommt. Die sollte möglichst schon irgendwann vor der Premiere mal durchkommen. Ich meine, ich muss dann bei jeder Aufführung natürlich eh von neuem darauf warten, aber es sollte vorher schon die Gewissheit sein, dass sie kommen wird. Sonst steht man da. Und das ist natürlich die Angst, ja, wird denn was kommen? Und da hat man dann doch lieber irgendein Patentrezept parat. Ja, warte, dann mache ich halt so da und dann so, dann weiß ich wenigstens, was ich tun soll. Also so als Krücke. Aber gerade diese Krücke hindert sehr viel, dass die Inspiration wirklich hereinkommt. Merkt, das ist auch bei unseren Leuten beim Mysteriendrama. Also im Großen und Ganzen lassen sie es eh laufen, weil ich immer schaue, dass ich das ja nicht aufkommen lasse. Aber hier und da merkt man, wenn sie einzelne irgendwelche Gesten einstudiert haben, es ist verbannt. Und irgend sowas da innen. Ja, nein, es ist klein. Dabei, sie passt an sich. Also die, ja. Es ist nicht, aber nur trotzdem, sie passt, das Geistige spricht in dem Moment nicht durch. Es läuft sozusagen automatisch ab, weil es einstudiert ist. Das ist der Unterschied. Das wird sehr wichtig sein, das auch für die Zukunft des Schauspiels, des Theaterspielens, solche Dinge zu berücksichtigen, das wirklich unterscheiden zu lernen. Ich habe da einmal ein Schlüsselerlebnis gehabt vor vielen Jahren, wo ich ein Theaterstück gesehen habe. Das hat mir an sich die Inszenierung gut gefallen, alles, und dann war mir einfach gesagt, boah, das war wieder ein toller Regieeinfall, toll, was er sich da einfallen haben lassen. Und nach 10 Minuten bin ich unruhig geworden. Und man dachte, irgendwas passt mir jetzt überhaupt nicht. Und ich bin dann drauf gekommen. Der erste Gedanke war ein toller Regieeinfall. Nicht, es war toll oder es war echt, es war überzeugend, sondern es war ein toller Einfall. Und das ist aber uninteressant. Echt muss es sein, es muss das Geistige durchsprechen. Nicht, es ist eine sehr hochintelligente Konstruktion, die beeindruckend vielleicht ist und bestechend ist. Aber in Wirklichkeit blendet sie. Sie täuscht etwas äußerlich vor, was innerlich gar nicht da ist. Und da fehlt etwas dann. Also diesen Moment abzuwarten der Inspiration, das heißt zurücknehmen der eigenen Willenstätigkeit in dem Moment, Verzicht leisten und Vertrauen haben, es wird kommen. Vertrauen haben, es wird kommen. Nach der entsprechenden Vorbereitung. So etwas passiert nämlich im großen Weltschöpferischen auch. Nämlich gegen Ende dieser Sonnenentwicklung entwickeln die Cherubim. Die Cherubim, das sind also die Wesenheiten, die das Wärmeopfer oder das Willensopfer der Throne entgegennehmen. Die entwickeln jetzt, oder ein Teil von ihnen entwickelt so etwas, was man als schöpferische Resignation bezeichnen kann. Und sie nehmen dieses Willensopfer der Throne nicht an. Sie nehmen es nicht an. verzichten darauf. Und das ist wirklich ein Verzicht, weil, auch das glaube ich, haben wir das letzte Mal erwähnt, indem die Throne den Cherubim etwas opfern, also den höheren Wesen etwas opfern, bringen sie ihnen etwas dar, das die Cherubim, obwohl sie höher sind als die Throne, selbst nicht machen könnten, selbst nicht erzeugen könnten. Also wirkliches Opfer den höheren Wesen darzubringen, heißt ihnen etwas darbringen, was sie in Wahrheit selbst in der Form zumindest nicht machen können. Also darum ist diese Opfertätigkeit wirklich etwas sehr, sehr Hohes. Höher als die schenkende Tugend etwa der Geister der Weisheit auf der Sonne. Wenn ich den Unteren etwas schenke, da mache ich etwas, was meinen Fähigkeiten halt entspricht und gebe es den Unteren, für die ist das ganz was Überragendes, weil wir ja so weit höher darüber stehen. Aber noch viel größer ist doch die Fähigkeit, etwas zu entwickeln, das wirklich tauglich ist für Wesenheiten, die uns weit überragen. Dann kann man erst von wirklichen Opfer sprechen. Sonst ist es ein Schenken. Ist auch nicht schlecht, aber das Opfern ist das Höhere. Das heißt, für die Cherubim ist das wirklich ein Verzicht, wenn sie das nicht annehmen. Es entgeht ihnen sozusagen etwas, könnte man sagen, etwas, was sie selbst gar nicht entwickeln können. Es ist also nicht so, dass sie sozusagen irgendein gekritzelt da von den Wesen unter ihnen hin und sagen, ja, hast schön gemacht, brav, und dann legt man es in die Lade und wird es wahrscheinlich nicht an die Wand hängen oder so und einrahmen lassen in Gold. Ja, vielleicht als Erinnerung, aber nicht als, dass man sagt, nein, das ist mir wertvoller als jeder Picasso, das vom künstlerischen Wert her. Nein, also sie würden etwas bekommen von den Thronen, was sehr wohl sehr wertvoll für sie wäre, und sie verzichten darauf. Und trotzdem, die Throne, die Geister des Willens, geben aber diese Willenskraft ab, und aufgenommen wird sie nicht. Also die staut sie jetzt irgendwo so im leeren Raum, könnte man sagen. Also sie kann nicht ganz hinauf, sie haben es aber weggegeben, also irgendwo so zwischen Cherubim und Throne bildet sich jetzt ein Bereich, wo sich, man könnte sagen, zurückgewiesene Opfersubstanz sammelt. Rudolf Steiner schildert das so in dem Bild, wie wenn sich so eine Art Ringwolke da jetzt bildet, in dem Bereich zwischen dem Zentrum und der Peripherie. Wenn wir uns diese alte Sonne vorstellen, haben wir ja gesagt, im Zentrum stellen wir uns vor die Geister der Weisheit, die ausstrahlen, von der Peripherie strahlen die Erzengel das Licht zurück. Also stellen wir uns das so als eine Art Hohlkugel von mir was vor, und irgendwo da zwischen Zentrum und Peripherie bildet sich jetzt so eine zurückgestaute Wolke aus reiner Willenskraft, die von den Thronen ausgegangen ist, aber von den Cherubim nicht angenommen wird. Und die Frage ist, zunächst einmal, welche Folge hat dieses Zurückweisen des Opfers für die Cherubim selbst? Was ist bereits auf dem alten Saturn geschehen? Es ist auf dem alten Saturn die Zeit entstanden. Indem also die Throne ihr Wesen hinopfern, die Cherubim es annehmen, entstehen die Archai als die wesenhafte Zeit. Und in diesen Zeitverlauf, in die Zeitlichkeit hineingezogen, werden in gewissem Sinne dadurch auch die Cherubim. Also auch die werden in den Bereich des Zeitlichen in einer gewissen Weise hineingezogen. Der ganze Saturn wird eben in die Zeitlichkeit hineingezogen zunächst einmal. Also es gibt keinen Bereich, der sich dem entziehen kann. Jetzt, wenn einzelne Cherubim da sind, die dieses Opfer nicht annehmen, schaffen sie einen neuen Bereich, der sich der Zeitlichkeit entzieht. Denn wenn sie das Opfer nicht annehmen, werden auch keine Archai gebildet, entstehen keine Zeitwesen sozusagen. Und damit für sie zumindest, für die betroffenen Cherubim, keine Zeit, sie entziehen sich der Zeitlichkeit und gehen in die Ewigkeit ein, wenn man so will. Und man muss das eben unterscheiden von dem Zustand, der da war, ehe noch die Zeit entstanden ist. Könnte man auch in gewisser Weise als Ewigkeit bezeichnen, nur als etwas, für das die Zeit jedenfalls keine Rolle spielt. Nur eben wenn geradlinig der Schöpfungsprozess so fortgegangen wäre mit Beginn des alten Saturn, dann wäre eben wirklich alles in die Zeitlichkeit gekommen. Das heißt, Ewigkeit hätte es überhaupt nicht mehr gegeben. Das heißt, Schöpfung zu entwickeln überhaupt hieße dann, die Ewigkeit wird als Ganzes aufgegeben. Und damit das nicht passiert, damit neben der zeitlichen Entwicklung oder über dieser zeitlichen Entwicklung auch ein Bereich der Ewigkeit da ist, der in seiner Natur dem vergleichbar natürlich ist, was vor dem Saturn oder am Anfang des Saturn da ist, dass sowas erhalten bleibt, dazu müssen im Grunde die Cherubim, ein Teil von ihnen, dieses Opfer zurückweisen. Dadurch retten sie die Ewigkeit, könnte man sagen. Und wirklich jetzt, in dieser Form, tritt das erst herauf gegen Ende der alten Sonnenzeit. Also man muss denken, seit Beginn des alten Saturn bis zum Ende der alten Sonnenzeit gibt es so etwas wie die Ewigkeit nicht. Also wir bewegen uns jetzt schon in schwierigen Dimensionen, aber also man sieht auch in den höheren Welten sind gewaltige Veränderungen eigentlich, vor allem so von ja, Ewigkeit, das ist ewig eben immer da, aber durch die Entwicklung, die mit dem alten Saturn begonnen hat, ist das eigentlich sowas wie Verdrängung der Ewigkeit, die hört auf, es gibt die Ewigkeit in dem Moment nichts. Sie wird erst in neuer Form errungen, hier wieder, indem die Cherubim das Opfer zurückweisen. Also um jeden Verdacht damit auch zu zerstreuen, dass das eine Art Bösartigkeit von den Cherubim ist. Nein, was interessiert mich der Opfer, gehaltet das. So ist es nicht. Also es ist erstens, sie entbehren dadurch etwas, weil sie auf etwas verzichten, was sie selbst gar nicht machen könnten. Aber sie bringen dafür etwas Höheres wieder in die Welt hinein. Die zurückgestaute Opfersubstanz, also diese Willenskraft der Throne, die nicht aufgenommen wird, aus der wird jetzt das, was sich noch mehr in sich selbst verdichtet, als es zunächst das Wärmeelement war, das Luftelement war, es wird zum Wasserelement. Es beginnt sich also die Grundlage des Wasserelements zu bilden. In den ersten Anzeichen eben tatsächlich bereits am Ende der alten Sonnenentwicklung. Auch das haben wir öfter gesagt, dass am Ende dieser planetarischen Entwicklungszyklen ja immer auch künftige Zustände vorausgenommen werden, bereits in einer gewissen Weise. Also wir sind jetzt in einer Zeitphase, wo im Grunde schon die folgende Mondenentwicklung vorausgenommen wird, skizzenhaft vorausgenommen wird. Und richtig kommt es dann erst heraus aus dem alten Mond. Aber noch etwas Wichtiges passiert mit diesem Wasser. Naja, mit diesem Wasser, von dem ist so oft die Rede auch in der Schöpfungsgeschichte. Mayim, Hashamayim, die Gewässer des Himmels dann, und Mayim, die Meere und so weiter. Immer wieder das Wasser. hat durchaus mit dem zu tun. Also wenn hier irgendwo in der Schöpfungsgeschichte das Wort Wasser ist, Mayim, wir haben ja immer gesagt, das hat was mit dem materiellen Element in gewisser Weise zu tun. Ja, und das Mem als Buchstabe, M hat dieses zu sich nehmen, dieses Verinnerlichen, ins Innere nehmen, drinnen, und Mem entspricht, etwa in den Lehren der Kabbala, haben wir auch schon besprochen, im vorigen Semester, dem Wasserelement oder dem materiellen Element. Aber mit dem materiellen Element ist da immer das Fließende gemeint. Das Feste wird noch gar nicht angesprochen, richtig. Also Mem ist das Wasserelement. Während Shin zum Beispiel ist das Feuerelement und Aleph ist das Luftelement. Das sind die drei Mütter, auch von den Buchstaben her, haben wir besprochen. Da gibt es drei Mütter, Shin, Aleph und Mem. Shin, der alte Saturn, Aleph, die alte Sonne, Mem, der alte Mond im Grunde. Das sind die drei Mütter, die unserer Erdenentwicklung vorausgegangen sind und aus denen unsere Erdenentwicklung entstanden ist. Also überall, wo Mayim, das Wasser, genannt wird, ist genau etwas drinnen von dem Prozess. Also wir sehen wieder auch wieder etwas von dem, was im Grunde spielt am Übergang von der alten Sonne zum alten Mond, wie das aber auch bereits in den ersten Schöpfungstag hineinspielt. Also nicht nur in den dritten Schöpfungstag, weil wenn man gesagt, grob kann man sagen, erster Schöpfungstag, alter Saturn, zweiter, alte Sonne, dritter, alter Mond. Na, was tut sich am dritten Schöpfungstag? Was passiert denn da? Da sammeln sich die Wasser. Vayomer Elohim yikavu hamayim mitachat hashamayim el makom echat veterae hayavasha. Also, und es sprachen die Elohim, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort und sichtbar werde das Trockene. Also da deutet sich schon das Trockene. Aber jetzt sammeln sich einmal die Wasser. Diese Wasser, die sich sammeln, da wird Bezug genommen wirklich auf die Wiederholung so im Großen des alten Mondenzustandes, wo dieses Wasserelement im großen Stil hervortritt. Aber wir finden es sehr wohl eben auch schon am ersten Schöpfungstag. Immer wieder ist sogar davon die Rede. Aber es hat sich halt noch nicht so richtig gesammelt. Meere oder dergleichen gibt es da noch nicht. Weil es ist von den Wassern der Tiefe und so weiter die Rede. Wie Ruach Elohim, Merach Hefet, Alpene Hamayim, und der Geist der Elohim schwebt über den Wassern und so weiter. Aber es ist vorhanden. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das immer berücksichtigen, dass es diese Durchkreuzungen gibt, dass es nicht so ein einfaches Schema gibt. Diese Schema sind immer nur eine Näherung von einer Seite, aus einer Perspektive. Also man darf da gar nichts nur schematisch nehmen, wenn man ins Geistige hineingeht. Noch weniger als im physischen Dasein, weil selbst unser irdisches Leben durchschauen wir mit Schemata auch nicht vollkommen. Also wenn man glaubt, alles durch Schemata erklären zu können und dann das Leben dadurch glücklicher und besser gestalten zu können, es wird nicht funktionieren. Und das ist doch heute so viel bei den Menschen ein Bedürfnis, sich irgendein Buch, irgendeine Betriebsanleitung zu kaufen, wie lebe ich richtig und glücklich. Das ist halt so verbreitet, irgendein Ratgeber, wie tue ich und wie mache ich, nach welchem Schema, dann probiert man es aus, ist ganz begeistert und nach einem halben Jahr kommt man drauf, nein, das funktioniert auch nicht, und dann findet man den nächsten Ratgeber, das ist ganz was Tolles jetzt, das funktioniert, das probieren wir aus, und dann ist wieder nichts. In allem ist eine Wahrheit drin, das will ich gar nicht bestreiten, es ist ganz einseitig. Man müsste alle Ratgeber zusammennehmen, aber das braucht man nicht. Ein bisschen auf die Inspiration hoffen und vorher halt ein paar Übungen machen. Wie auch immer. Ja, aber damit würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss. Wir werden dann das nächste Mal uns anschauen, was jetzt passiert mit dieser Wassersubstanz, mit dieser zurückgewiesenen Opfersubstanz überhaupt. Da gibt's nämlich jetzt Wesenheiten, die sich darauf stürzen und die dadurch etwas Besonderes erwerben, weil diese Substanz ja jetzt nicht in Verbindung steht mit den Cherubim. Die haben ja die zurückgestoßen. Und damit entsteht eine Möglichkeit einer gewissen Selbstständigkeit. Gab es vorher in dem Luftelement und in dem Wärmeelement noch nicht. Da ist immer ganz stark die Verbindung von den niedersten bis zu den höchsten Hierarchien durchgehend. Jetzt wird diese Verbindung bis zu einem gewissen Grad gekappt und es gibt Wesenheiten, die sich dort gerade verkörpern in dieser zurückgewiesenen Opfersubstanz. Aber die schauen wir uns dann das nächste Mal an. Danke.